Ja, heute hatten wir im Programm den Psalm 1. Ich lese ihn mal vor. Der Psalm 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ja, vielleicht einige grundsätzliche Vorgedanken zu den Psalmen oder wie sie auch genannt werden, Psalter. Die Psalmen sind ja, wenn man so schön sagt, das Gebetbuch von Synagoge und Kirche. Und sie sind geschrieben aus ganz verschiedenen Anlässen. Es gibt ja Weisheitspsalmen, Psalm 119 ist auch ein Weisheitspsalm, Psalm 37, auch der Psalm 1 ist ein Weisheitspsalm. Dann gibt es Dankpsalmen, Thronbesteigungspsalmen und Fluchpsalmen und die unterschiedlichsten Psalmen, die also geschrieben sind, oft als Gebet oder in ganz bestimmten schwierigen Lebenssituationen. Denken wir an den Psalm 72, nicht? Ein Psalm von Asaph, also ganz, ganz unterschiedliche Psalmen. Die Psalmen gehören also zum Glaubensgut, wenn man so will, der Synagoge und auch der Kirchen. Und sie sind streng genommen auch ein Glaubensgut Europas. Denn Europa wurde ja christlich geprägt. Wir wissen ja damals dann, als der Islam nach Europa kam, er wurde ja in Wien ja abgewehrt. Und damals, glaube ich, 732 nach Christus, dann in Südfrankreich bei Tours und Poitiers wurde auch durch Karl Martel der Islam zurückgedrängt, der aus Spanien kam und auch Spanien sehr stark geprägt hat. Also die Psalmen ist etwas ganz Besonderes. Die Psalmen wurden übersetzt 100 vor Christus und zwar in Alexandrien. Da trafen sich 70 jüdische Gelehrte und haben den Psalmen, alle Psalmen, aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt. Das ist die sogenannte Septuaginta. Das ganze Alte Testament wurde übersetzt und später auch ins Lateinische übersetzt. Das ist, nennt man dann Vulgata. Und diese Psalmen sind also ein ganz wichtiger Bestandteil christlichen Glaubensgutes geworden. Interessant ist, diese Psalmen werden eingeleitet mit einer Seligpreisung. Hier heißt es zwar glücklich der Mann, aber wir könnten auch sagen, glückselig ist derjenige, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Also das ist so die Ouvertüre. Die Ouvertüre zu dem Psalm. Das ist die klassische Partitur eines Christen. Interessant ist auch, die Evangelien werden auch eingeleitet durch Seligpreisungen. Kennen wir ja, nicht? Also sehr interessant. Gott hat es also gut mit dir und mit mir. Wir beginnen auch die Woche nicht mit viel Arbeit, sondern die neue Woche beginnt mit einem Feiertag, Sonntag. Also Gott meint es gut mit uns. Wohl dem, der nicht wandelt, sagt Luther, dem Rat der Gottlosen, wohl dem. Ja, also das ist allerdings an eine Bedingung geknüpft. Wenn man die richtige Wahl trifft, in einer Welt, in der wir leben, müssen wir jeden Tag wieder neu entscheiden. Alltägliche Dinge, aber es gilt auch eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen. Welchem Rat ich denn folge? Dem Rat der Gottlosen oder höre ich auf Gott? Folge ich seinem Wort. Hier werden uns drei klassische Bilder vorgestellt. Einmal der Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder und dem Sitz der Spötter. Damit werden wir uns heute Morgen mal ein wenig beschäftigen und das so ein bisschen auch mal hinterfragen und hinterleuchten. Also, Der Weg der Gottlosen, der Spötter, der Sünder ist der Weg der Unwahrheit. Oder ihr könnt auch sagen, der Lüge, des Verdrehens. Und da fragt man sich, ja, wann ist denn eine Lüge überhaupt eine Lüge? Es war ja in der öffentlichen Diskussion da, nicht, über Lügenpresse oder Lückenpresse. Ja, was ist denn jetzt richtig, ne? Und wir sehen, es wird heute auch viel verdreht. Ich las kürzlich Jörg Kachelmann, dieser Wettermoderator, der brachte mal ein nettes Beispiel. Er sagte, im April hatten wir eine lange Trockenperiode und sehr warm. Und dann gab der Deutsche Wetterdienst eine Pressemitteilung heraus mit folgendem Inhalt. Wenn es nicht regnet, bekommen wir einen sehr trockenen Sommer. Das war die Pressemitteilung. Und was stand dann am anderen Tag in der Zeitung und in dem Fernsehen? Wir bekommen einen ganz trockenen Sommer. Laut Wetterdienst. Stimmt ja noch nicht. Der erste Satz wurde nicht gebracht, wurde verschwiegen. Ja, ist das jetzt schon eine Lüge oder nicht? Jedenfalls ist das lückenhaft dargebracht. Also, der Weg der Gottlosen ist der Weg der Unwahrhaftigkeit, der Unwahrhaftigkeit. Warum ist der Weg unwahrhaftig? Weil der Mensch im Mittelpunkt steht. Denken wir an das Beispiel von dem Turmbau zu Babel. Da stand auch der Mensch im Mittelpunkt, der Fachmann sagt anthropozentrisch. Der Mensch steht ganz allein im Mittelpunkt. Er erklärt die Welt. Gott gibt es gar nicht. Und wenn es Gott gibt, dann wird er ignoriert. So erleben wir das ja jeden Tag. Da können wir morgens, sonntags morgens die Nachrichten anmachen, da kommt Gott nicht vor. Überhaupt nicht. Gott kommt nur vor, oder Kirche kommt nur vor bei Kindesmissbrauch. Dann kommt Kirche vor. Aber sonst kommt Kirche kaum vor. Also die Gottlosigkeit, sagt man auch, ist die Grundorientierung in unserer Gesellschaft. Ob uns das passt oder nicht passt, deshalb sind nicht alle Menschen schlecht. Es gibt viele nette Menschen, auch Gottlose, gibt es sie, sehr viele nette Menschen. Aber es sind halt eben Menschen ohne Gott, ohne Verbindung zu Jesus. Es sind keine Christen. Und die Auswirkungen von Gottlosigkeit erleben wir ja auch jeden Tag. Ehe für alle. Das wurde im Bundestag beschlossen und dann plötzlich wurde das durchgepeitscht. Jetzt las ich in der Zeitung, die Evangelische Kirche in Hannover, ganz offiziell Homosegnung. Ja, da fragt man sich, wo leben wir eigentlich? Was Gott ein Greuel ist, kann der Mensch doch nicht einfach für gut befinden. Deshalb muss man natürlich auch mit diesem sensiblen Thema auch sensibel umgehen. Aber man kann nicht handeln entgegen dem Rat von Gott und dem, was seinem Gedanken entspricht. Also der Rat der Gottlosen ist grundsätzlich nicht nach Gott ausgerichtet, sondern er selbst steht im Mittelpunkt und sein Handeln. Das menschliche Herz wird von Selbstsucht regiert. Er selbst steht im Mittelpunkt. Er ist sich selbst der Nächste. Und das macht dieser Psalm so deutlich. Folgt nicht dem Rat der Gottlosen, auch wenn dieser Rat so schön ist und so gut sich anhört. Ich habe mal eine kleine Geschichte mitgebracht. Die will ich euch doch einmal erzählen. Es ist eine kleine Geschichte. Es treffen sich Lüge und Wahrheit. Und da sagt die Lüge zur Wahrheit, heute ist ein schöner Tag, es ist warm, lass uns doch baden gehen. Die Wahrheit ist misstrauisch und schaut, aber tatsächlich, es war wirklich schönes Wetter und der Tag ist gut. Also gingen sie zum Brunnen, um zu baden, das Wasser war auch sehr schön, und beide badeten Lüge und Wahrheit. Doch plötzlich sprang die Lüge aus dem Wasser, rannte davon und zog die Kleider der Wahrheit an und machte sich auf in die Welt. Und nun sehen die Menschen die Lüge angetan mit den Kleidern der Wahrheit. Und die Wahrheit stieg aus dem Brunnen, aber sie war nackt und rannte in die Welt hinaus, um ihre Kleider zu suchen. Aber niemand wollte die Wahrheit sehen, denn sie war nackt. Die nackte Wahrheit, das will doch keiner. Also schaute man lieber der Lüge zu, die ein bisschen ja angetan mit der Wahrheit. Und so heißt es, bis zum heutigen Tag reist die Lüge um die Welt verkleidet als Wahrheit. Sie befriedigt die Bedürfnisse der Gesellschaft, sie gaukelt den Menschen Glück und Wohlstand vor und sie hat es sehr leicht mit den Menschen. Denn die Menschen sehen lieber den schönen Schein als die ehrliche und nackte Wahrheit. Wie gesagt, es ist eine Geschichte. Aber so wird es wahrgenommen. Also Gottes Wort warnt uns davor, den Menschen, also den, hier heißt es der Mann, er soll nicht dem Rat der Gottlosen folgen. Wir können auch sagen, der Christ soll nicht dem Rat der Gottlosen folgen. Denn wenn wir es versuchen, erleiden wir Schiffbruch. Zum Beispiel im Neuen Testament, als Jesus festgenommen wurde und dann kam er auf dem Hof von Kaiaphas und da heißt es, Petrus folgte ihm vom Fern. Nicht? Ist auch so symptomatisch. Ne? Als Christ bekenne ich mich nicht zu Jesus, ich folge ihm von Fern. Und dann war er in dem Hof des hohen Priesters und da brannten die Feuer und dann hat Petrus gesagt, naja, man kann sich doch am Feuer wärmen. Nicht? Ja. Sitze nicht da, wo die Gottlosen, wo die Spötter sitzen, musste Petrus erfahren. Und dann kam schon sofort die Versuchung, bist du nicht auch einer, der mit diesem Jesus war? Nein, ich kenne Jesus nicht. Und dann die zweite und die dritte Frage. Und da sagte die eine Frau zu ihm, doch, deine Sprache verrät dich, auch du warst mit Jesus, diesem Nazaräer. Und dann verwünschte sich Petrus und sagte, nein, ich kenne diesen Menschen nicht. Und dann heißt es, und alsbald krähte der Hahn, wie Jesus verheißen hat. Und Petrus gedachte des Wortes des Herrn. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und da heißt es, und er ging hinaus und weinte bitterlich. Ihr Lieben, das ist immer der Versuch, wenn wir Christen uns an fremden Feuern wärmen wollen. Das erleiden wir Schiffbruch. Ja, sitze nicht da, wo die Gottlosen sitzen. Das ist der erste Rat. Und der zweite ist, sitze nicht da, wo die Spötter sitzen. Die Spötter, die sitzen ja. Die Spötter, das sind die Zuschauer, die alles besser wissen. Was, du glaubst noch an Gott? Ach, das ist ja interessant. Nein, also, mein Nachbar zum Beispiel, der glaubt erstmal an einem guten Essen. Und an Gott sowieso nicht. Sein Gott ist sein Bauch. Und er kennt alle sämtliche guten Spitzenlokale bis nach Düsseldorf, nicht? Und er weiß auch, zu welchem Wein man zu welchem Essen trinkt. Ja. Und früher mein Chef sagte, wissen Sie, Herr Arnold, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Und wenn wir mal einen Tag nicht viel verkauft haben, sagt er, wissen Sie, wir haben heute nichts verkauft, deshalb gehen wir heute ganz besonders gut essen. Hat er mich zum Essen eingeladen. Also das war eine ganz bestimmte Firmenphilosophie, nicht? Also das Essen war ganz wichtig. Das sind die Spötter, die alles besser wissen. Ich finde mal ganz interessant, sonntags nachmittags kommt immer dieser Film im ersten Planet E, Planet Erde. Nicht? Schöne Filme vom Meer und von Bergen und so. Wisst ihr, was das ist? Das ist Erziehungsfernsehen. Das bläut den Zuschauer ein. Wisst ihr, die Erde ist vor 300, 400, 500 Millionen Jahren entstanden, durch einen Zufall, durch einen Knall, wie auch immer. Das ist zutiefst gottlos. Uns wird die Welt erklärt, Gott gibt es gar nicht. Was, du glaubst an Gott? Ach, bist du völlig, völlig altmodisch. Nicht nur konservativ, ich bin auch völlig altmodisch, nicht? Weil ich an Gott glaube. Ich glaube auch an Jesus Christus, an meinen Erlöser. Oh, das ist also, nicht? Also, das ist heute Fernsehen, Erziehungsfernsehen. Und so müssen wir auch diese Beiträge im Fernsehen sehen. Sie wollen uns umerziehen. Und so mancher Christ, der nicht gefestigt ist in Christus, der fällt um und sagt, na ja, Mensch, also die tollen Bilder. Wisst ihr, wir Christen glauben ja nicht an Bilder, wir glauben an Gottes Wort. Und der Teufel zeigt uns immer Bilder. Bilder. Wir leben in einer visualisierten Gesellschaft. Das Internet, YouTube, sie produzieren uns Bilder. Und Bilder fesseln uns und wollen unseren Verstand ergreifen. Und Gottes Wort will unser Herz erfassen,
will uns zur Umkehr leiten. Das ist der große Unterschied.
Also die Spötter sitzen und warten nur und sind auf der Lauer, weil sie alles scheinbar besser wissen. Es sind auch, können wir sagen, die Spötter sind auch die Moralisten, die Zyniker. Die Wochenzeitung Der Spiegel, Augstein, das war der Oberzyniker. Wer den Spiegel gelesen hat, der hat gemerkt, es ist eine zynische Zeitschrift. Sie stellen alles in Frage und dann ganz bösartig. Da gibt's kein Happy End, kein Glück. Also die Gottlosen, keine Grundorientierung. Ihre Grundorientierung sind sie selber. Der Weg der Sünder, die tun genau das, was Gott nicht will. Und die Spötter, die sitzen und lachen. Das sind die Gaukler. Ich bin immer erstaunt, was sich so alles in unserer Gesellschaft abspielt. Jetzt auch diese Klimahysterie. Nicht? Also ist ja mit dem Verstand nicht zu erfassen. Deutschland hat einen Anteil am CO2-Ausstoß von zwischen 2,2 und 3% weltweit. Und wir wollen jetzt, ich sag mal, möglichst alle Kraftwerke abschalten, um irgendwas zu sparen. Das ist dann 0,0004%. Das ist gar nicht messbar. Wisst ihr, das ist eine Hysterie, das ist eine Mode. Das wird uns vorgegaukelt. Damit können wir die Welt retten. Wir retten gar nichts. Also das ist alles Unsinn. Damit werden die Menschen beschäftigt. Damit wird ihr Gedankengebäude befasst und beschäftigt. Das Wichtigste ist die Botschaft der Bibel, dass der Mensch ein Sünder ist und dass er Vergebung braucht. Und dass Gott diese Welt regiert. Das ist die wichtigste Botschaft. Und im Leben und im Sterben, ich bin mit Gott. Paulus hat das so schön deklariert, wie kein anderer. In Christus. Diesen Begriff in Christus hat im Römerbrief geschrieben, im Korintherbrief, im Philipperbrief, überall. In Christus, du musst in Christus bleiben, damit die Segenskräfte Gottes dich erfassen. Du musst dein Wort lesen, studieren, es muss dich formen. Wenn ich die Bibel nicht lese und mir das Fernsehen anmache und YouTube gucke, da darf ich mich nicht wundern, wenn ich im Glauben nicht wachse. Wenn ich alles in Zweifel ziehe, denn Bilder sind mächtig, Bilder sind gewaltig, sie wollen uns verführen. Das müssen wir festhalten. Also der Spötter freut sich über die Niederlage des Gläubigen, des Christen. Er spottet über alles, er ist der Narr, der Gaukler. Früher haben in den Höfen haben die Könige Gaukler und Narren gehabt, die durften alles sagen. Die standen so gewissermaßen unter Naturschutz. Aber der Selige, der Mensch, wie er hier beschrieben wird, der Gott gehorcht, der Gott glaubt, oder vom Neuen Testament, der Christ, der Jesus nachfolgt, der hat eine ganz andere Perspektive. Warum? Er hat eine andere Orientierung. Er hat ein Fundament. Heute lesen wir oft so, auch im Fernsehen kommen so Beiträge, wir brauchen eine neue Ethik. Was heißt denn überhaupt Ethik? Ethik ist eine sittliche Grundorientierung. Woher kommt denn die Grundorientierung, die sittliche Grundorientierung? Die kann man doch nicht produzieren. Die kommt in der Würde des Menschen. Und was ist die Würde? Woher bezieht der Mensch eine Würde? In seiner Gottesebenbildlichkeit. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Das wird wiederholt. Und der Mensch war eine lebendige Seele, weil Gott ihm seinen Odem einblies. Also der Mensch hat keine Seele. Der Mensch ist eine lebendige Seele. Das ist die Würde des Menschen. Das macht die tiefste Seele des Menschen aus. Deshalb ist der Mensch einzigartig. Er ist gewissermaßen geadelt durch Gott, Stellvertreter Gottes auf Erden, seine Schöpfung zu bebauen und zu bewahren.
und der neue Vorstand und die Christen, die Leitungsaufgaben haben, sie sollen die Herde Gottes leiten und führen. So wie David das Volk Israel ja auch führte, aber es war im Grunde Gottes Volk. Und auch die Gemeinde Jesu ist Gemeinde Gottes. Sie gehört Gott, nicht irgendeinem Menschen oder einer Institution. So, das ist die Würde des Menschen. Er, der Gläubige, hat einen anderen Lebensentwurf. Er gründet sein Sein auf Gott durch die Gottesebenbildlichkeit. Das ist ganz wichtig. Also wir als Christen haben eine Grundorientierung auf Christus. Jesus hat meine Schuld getilgt, ich glaube und vertraue ihm, weil er meine Schuld mir vergeben hat. Und was habe ich davon? Ich habe es zunächst schriftlich und ich vertraue Gott. Ich habe es schriftlich, schwarz auf weiß. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt, und jetzt kommt es, und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Von aller Ungerechtigkeit. Ich habe euch vielleicht schon mal erzählt, wir hatten in unserer Gemeinde eine Schwester, die war im Altersheim hochbetagt. Eines Tages sollte ich mal zu ihr kommen, Schwester Paula, und dann sagte sie zu mir, ach Jürgen, ich habe da eine Frage und mich quält da was und ja, also in meiner Jugend, da ist was gewesen und das und das und das und ja, ob mir der Herr das vergeben hat, das ist ja Paula. 1. Johannes 1, Vers 9, das kennst du doch, der Herr reinigt dich von aller Ungerechtigkeit, auch was mich innerlich quält. Der Teufel will uns ja immer anklagen, sagt, pass mal auf, da war noch eine Sünde, weißt du, in deiner Jugend. Und erinnert dich immer daran, du sollst ein schlechtes Gewissen haben. Dann sagt dem Teufel ganz einfach, 1. Johannes 1, Vers 9, Jesus reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Hat der Teufel überhaupt keine Chance? Gott liebt seine Kinder. Er hat sie gereinigt und geheiligt, passend gemacht. Das kann ich nicht, nein, nein. Aber Jesu hat das gemacht. Sein Blut hat mich reingewaschen und dich reingewaschen. Also Christen haben eine Grundorientierung. Das ist das Wort Gottes. Ich in den Bergen in Südtirol, wir haben ja 11 Jahre, meine Frau und ich, Freizeiten in Südtirol gemacht, christliche Freizeiten. Und dann war ich mal oben auf den 3 Zinnen am Sattel und plötzlich kam Nebel auf. Ihr könnt gar nicht glauben, wie schnell der Nebel kam und ruckzuck, du hast nichts mehr gesehen. Und da stand ich da, Moment mal, da unten war doch die Aronso-Hütte. Ja, du hast nichts mehr gesehen. Ja, wie kann man sich jetzt orientieren? Aha. Auf dem Weg, auf den ich mich fand, sind immer rote Punkte. So ein roter Klatsch. Und so viel konnte man sehen. Den roten Punkt konnte man sehen. Und dann konnte man diesem roten Punkt folgen, auch bei Nebel. Dann kommst du unten an die Hütte. Und da war meine Frau und meine Schwiegermutter. Also, Christen haben eine Grundorientierung. Das ist Gottes Wort und das ist die Person Jesu Christi. Und daran dürfen wir uns erinnern, auch wenn der Nebel unseres Lebens uns manchmal blind machen will. Wenn die vielen Stimmen kommen im Fernsehen, in den Zeitungen und sagen, es gibt keinen Gott, ach, schau dir doch die schöne Welt an, nicht? Ach, herrlich, und es gibt keinen Gott, das gewaltige Weltall und was man da alles findet. Ihr Lieben, ein gewaltiges Ablenkungsmanöver. Gott hat die Erde geschaffen, er ist der Herr aller Herren. Also, in Christus haben wir die Grundorientierung und mit Jesus kommen wir sicher ans Ziel. Also, der Rat der Gottlosen, der Weg der Sünder und der Weg der Spötter sollen wir nicht folgen. Und jetzt kommt der Vergleich. Das waren die Spötter und jetzt heißt es hier, Vers 3, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt ihm. Er ist gepflanzt an Wasserbächen. Also der Gläubige, der Christ, wird verglichen mit einem Baum, der bewusst gepflanzt ist. Nicht irgendeine Pflanze im Wald, sondern dieser Baum ist gepflanzt ganz. Gott hat dich an einer ganz bestimmten Stelle im Leben hingestellt. Da ist dein Platz. Da sollst du wirken zu seiner Ehre. Gepflanzt an Wasserbächen, nicht an einem Wasserbach, an mehrere Bäche. Und da können auch Zeiten der Dürre kommen, denn dieser Baum, der Gott gepflanzt hat, der du bist, mit dem du dich identifizieren kannst, hat tiefe Wurzeln, die sehr verzweigt sind. Selbst Zeiten der Dürre übersteht der Baum. Und der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Frucht ist das Ergebnis von Wachstum. Und Wachstum kann man nicht herbeiprügeln oder auch nicht die Wege verkürzen. Ich habe in meinem Garten einen Apfelbaum, habe ich vielleicht schon mal erzählt, der auch sehr alt ist. Bestimmt schon fast 40 Jahre. Und jedes Jahr, so im Winter, beschneide ich den oben. Die Wassertriebe, die so steil nach oben gehen, die schneide ich alles ab. Ist mühevoll, aber... Und hinterher sieht der Baum aus grausam. Aber die Wassertriebe bringen keine Frucht. Und wenn ich das einfach so wachsen lasse, dann sind die Äpfel nachher ganz oben, da komme ich doch nicht dran. Also so sind sie in 1,50 Meter, 2 Meter Höhe, da kann ich die Äpfel gut pflücken mit einer kleinen Leiter. Aber im Herbst, wenn die Wassertriebe weg sind, dann sieht der furchtbar aus. Der sieht richtig kahl aus, alt aus. Dann denke ich, naja, so sehe ich vielleicht auch aus. Alt und kahl, nicht? Und aber im April und Mai, dann blüht der Apfelbaum. Er blüht und jetzt müsst ihr mal ansehen, da ist an jedem Zweig überall kleine Äpfel. Der ist übersät mit Äpfel. Gut, da kommen wieder Sturm und Regen und vielleicht mal ein Hagelschlag, dann fallen viele Äpfel ab. Aber es bleiben so viel Frucht, Früchte über. Wir haben noch nie alle Äpfel aufessen können. Selbst wenn wir die lagern, wir schaffen das gar nicht. Was sagt Paulus im Galaterbrief? Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Das ist die Frucht des Geistes. Und wir sollen Fruchtträger sein, sollen uns prägen lassen von Jesus. Die Frucht des Heiligen Geistes. Also der Mann, der gepflanzt ist von Gott an einem bestimmten Punkt, wenn uns das vielleicht auch nicht so gefällt, und sagen, naja, also ich wäre ja lieber woanders. Ne? Aber Gott hat dich da gepflanzt, an diesem ganz bestimmten Punkt. Mit der Verwandtschaft, mit der Bekanntschaft, mit der Nachbarschaft, mit dem Arbeitskreis, den du hast, mit den Beziehungen, die du pflegst, manchmal auch in der Nachbarschaft schwierige Beziehungen, ich weiß das, ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ist unsere Aufgabe. Als Christen, gepflanzt an Wasserbächen, wir beziehen unsere Kraft aus Gottes Wort. Und alles, was wir tun, sagt hier der Psalm, gelingt ihm. Naja, mir persönlich, menschlich gesehen, ist nicht alles gelungen. Aber als Christ dürfen wir sagen, auch die Niederlage deines Lebens ist auch Frucht. Denn die Niederlagen unseres Lebens, da bewährt sich der Glaube. Und wir sollen ja mal als Bewährte erfunden werden. Nicht nur mal eitel Sonnenschein, ich habe auch mal Arbeitslosigkeit erlebt und mal dies und mal jenes erlebt. Ja, ja, ein ganz normales Leben, ja. Aber der Glaube will sich ja bewähren. Das ist ganz wichtig. Jesus sagt, ein Baum, der keine Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ein grausames Bild. Überhaupt so manche Redewendungen, auch in dem Psalm, sind sehr grausam. Sind nichts für unsere humanistische Gesellschaft. In der humanistischen Gesellschaft, so wie unsere Gesellschaft geprägt ist, da will man ja alles und jedem das Recht machen. Und ja, da gilt mehr Täterschutz als Opferschutz. Und ja, wir kennen das ja alles, ja, ist nichts Neues. Aber so ist es. Also, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und alles, was er tut, gelingt ihm. Auch die Niederlage ist ein Zeichen der Bewährung des Glaubens. Und jetzt wendet sich das Blatt in diesem Vers 4. In dem Urtext kommt die sogenannte doppelte Verneinung vor. Hier heißt es einfach nur schlicht, nicht so die Gottlosen. Aber es müsste eigentlich heißen, nicht so die Gottlosen, die ganz bestimmt nicht. Eine völlige Kehrtwendung. Die Gottlosen nicht. Wie sind denn die Gottlosen? Die Gottlosen sind, wie gesagt, nicht immer schlechte Leute äußerlich. Es sind nette Menschen, sympathische Menschen. Was hat jetzt ein bekannter Psychologe? In der Politik wird ja viel gelogen. Und dann hat der Psychologe gesagt, ja, Lüge ist eigentlich der Schmierstoff der Kommunikation. Es ist gut, wenn viel gelogen sind. Und übrigens sind auch die Lügner meistens sehr sympathische Menschen. Also das ist unsere Gesellschaft. So ist es. Die Bibel sagt etwas anderes. Nicht so die Gottlosen, die ganz bestimmt nicht. Und sie sagt, nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind zerstreut. Nicht so die Gottlosen, die der Wind zerstreut. Wisst ihr, was Spreu ist? Das ist diese Spelze um das Getreidekorn. Und früher musste man ja diese Spelze, diese Spreu von dem Korn mühevoll trennen. In der Bibel heißt es, dann wurde dann das Getreide, das rohe Getreide geworfelt, nicht hochgeschaufelt im Wind. Dann wurde durch das Werfen, durch den Sommerwind die Spreu hinweggeweht. Das ist klassisch. Heute macht das der Mähdrescher. Der fährt übers Feld und in einem Arbeitsgang wird also das Getreide geerntet. Die Spreu wird getrennt vom Getreide, alles in einem Arbeitsgang, ganz wunderbar. Also, die Gottlosen werden verglichen mit Spreu. Spreu braucht kein Mensch. Brauchst du Spreu? Ich brauche keinen. Nicht? Und Spreu, ist Spreu schwer? Nein, Spreu ist leicht. Und zu was kann man die Spreu gebrauchen? Stroh kann man noch gebrauchen. Und Gras kann man gebrauchen. Und manches Unkraut kann man gebrauchen, ja, für die Biogasanlage. Aber Spreu, ihr Lieben, Spreu braucht keiner. Gottlose sind wie Spreu. Braucht keiner. Gottlose sind wie Spreu. Sie sind, wenn man so will, bedeutungslos. Furchtbar bedeutungslos. Hört sich grausam an. Ja, es hört sich grausam an. Du lachst, ha, genau, ist ganz genau, ist zum Lachen, wirklich. Ja. Spreu braucht kein Mensch. Spreu will man loswerden. Das ist das Bild, das die Bibel zeigt. Passt manchem nicht. Ja, manchmal geht uns das auch so ein bisschen in den Strich. Das sind doch eigentlich nette Menschen, auch die Gottlosen. Ja, das stimmt. Das sind alles Menschen. Und wir wissen ja, grundsätzlich ist jeder Mensch von Gott geliebt. Auch der Gottlose ist von Gott geliebt. Gott will ihm ja zur Buße leiten. Das ist ja hier, wenn wir so wollen, der Psalm 1, auch ein Aufruf zur Buße, zur Umkehr. Sitze nicht da, wo die Spötter sitzen. Sitze nicht, geh nicht den Weg der Sünder und sitze nicht da, wo die Gottlosen sind. Ein Aufruf zur Buße. Und der erste Aufruf in den Evangelien war auch Johannes der Täufer, der auch aufrief zur Buße, zur Umkehr. Und Pfingsten wissen wir auch, die große Bußpredigt des Petrus, nicht? Kehrt um, tut Buße und lasse euch taufen. Und dann heißt es so schön, und der Herr tat zur Gemeinde hinzu. Nicht wir tun zur Gemeinde hinzu, sondern der Herr tut zur Gemeinde hinzu. Also, Spreu vom Weizen. Das ist auch zu einem geflügeltes Wort geworden hier in unserer Gesellschaft. Man muss die Spreu vom Weizen trennen. Also das Gute von dem Nicht-Guten, was man nicht braucht. Ja, und dann kommt ein ganz entscheidender Satz, der Vers 6. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Kennen ist immer ein Ausdruck besonders im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Adam erkannte sein Weib Eva und sie wurde schwanger. Kennen ist der Ausdruck von Liebe. Und Liebe produziert Nachfolger, Kinder des Glaubens. Also, der Herr kennt die, die ihn lieben. Und was heißt es im Johannes 17? Das muss ich mal überlegen. Herr, ich möchte, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, sagt Jesus, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, gerechter Vater. Also, Jesus ist auch geliebt vom Vater. Und der Vater und Jesus liebt dich. Er kennt dich. Kennt heißt, er liebt dich. Auch deiner Schwächen, auch wenn du meinst, ich bin ja nicht liebenswert. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, nein, ich bin auch nicht liebenswert. Aber das Blut Jesu Christi hat dich rein gemacht, vollkommen gemacht. Für Gott bist du in Christus liebenswert, vollkommen. Das hat Jesus getan. Gott kennt seine Kinder, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Ist das nicht schön? Kann uns das nicht so Gelassenheit geben? Der Herr kennt den Weg. Er kennt deinen Weg. Der Herr kennt dich. Du darfst also ganz gelassen sein. Sei nicht so ängstlich und blick nicht so pessimistisch in die Zukunft. Ich bin auch eher ein pessimistischer Typ. Ich habe mich schon oft erwischt. Du siehst manche Dinge auch viel zu schwarz und viel zu... Du musst viel optimistischer sein. Warum? Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Der Herr kennt dich. Er liebt dich. Er hat Acht auf dich. Er hat dich teuer erkauft. Nicht mit Geld. Mit dem Blut seines Sohnes bist du teuer erkauft. Wertvoll. Das ist der große Unterschied. Also der Mensch ohne Gott ist bedeutungslos. Und damit schließt der Psalm. Er sagt, aber der gottlosen Weg vergeht. In der Interpretation und Auslegung könnte man auch sagen, der gottlosen Weg ist bedeutungslos. Dein Leben hat nur eine Bedeutung in Christus. Dein Leben hat eine Bedeutung in Gott. Jetzt kommen wir wieder zur Würde des Menschen. Warum? Weil der Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Der Mensch ist einzigartig. Der Mensch ist das einzige Wesen, was aufrecht geht. Was sittlich verantwortbar ist. Was geprägt ist von Moral, von Ethik. Was auf Gott ausgerichtet ist. Kein anderes Lebewesen ist so geprägt. Müssen wir uns vor Augen führen. Also wir finden unsere letzte Identifizierung, unsere letzte Identität in Gott und als neutestamentliche Christen in Christus. Der gottlosen Weg vergeht. Es ist so, so sagt es mal ein Ausleger, als ob er gar nicht gelebt hat. Er ist wie Spreu. Wir brauchen ihn nicht. In den Evangelien, in den Gleichnissen von den Jungfrauen, den 10 Jungfrauen, man sind ja die 5 Jungfrauen, die ja kein Öl mehr hatten und die dann zu spät kommen. Und was sagt Jesus? Ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Und die Tür ward verschlossen. Und damit will ich enden und bitte euch, das zu bedenken. Und sollte jemand sein, der noch Fragen hat zu diesem Thema oder der noch keine Gewissheit des Glaubens hat, ich stehe gern zur Verfügung, auch gleich bei einer Tasse Kaffee. Wir können uns gerne über das eine oder andere unterhalten. Bin auch gern bereit, mit dem einen oder anderen auch zu beten, damit er letzte Gewissheit bekommt und weiß, mein Leben hat eine Bedeutung in Christus. Ich bin von Jesus erlöst und erkauft. Meine Schuld ist vergeben und ich weiß, ich werde einmal bei ihm sein in Ewigkeit. In der Herrlichkeit, in der Seligkeit. Robert Sperman, ein katholischer Philosoph, der hat das mal so ausgedrückt. Gott wohnt in der Seligkeit, in der Ewigkeit. Gott ruht in sich selbst, er bedarf nichts. Er bedarf auch nicht unserer Gebete, unseres Lobes, er bedarf gar nichts. Aber wir dürfen ihm loben und ehren, und darüber freut er sich. Und Gott möchte uns teilhaben an dieser Seligkeit. Jesus drückt es aus als Herrlichkeit. Also, die Bibel will uns formen, damit wir Teilhaber dieser Herrlichkeit, dieser Seligkeit werden. Dazu wünsche ich dir viel, viel Mut. Lies sein Wort, lass dich prägen durch Gottes Wort, nicht durch falsche Fernsehfilme, sondern durch Gottes Wort. Soll dein Leben prägen zu seiner Ehre. Amen.